Ist mein Glaube echt? Kann ich mir sicher sein, dass Jesus wirklich mein Retter und mein Herr ist? Vielleicht hast du dich die Frage schon mal gefragt. Vielleicht solltest du dir diese Frage stellen. Ist mein Glaube echt? Was für eine böse Überraschung wäre das, wenn du einmal vor Jesus stehst und Jesus sagt zu dir, du hast gar nicht an mich geglaubt. Du hast mit deinem Leben überhaupt nicht gezeigt, dass du mir vertraust. Geh weg, ich kenne dich nicht. Jakobus, der ging davon aus, dass es in der Gemeinde Christi Menschen gibt, die sagen, ich glaube, aber die nicht wirklich geglaubt haben. Und für die schreibt er zuallererst den Abschnitt, der jetzt kommt. Der ringt um solche Menschen. Der möchte, dass wir begreifen, was echter Glaube ist und was falscher Glaube ist. Der sehnt sich so danach, dass kein einziger Mensch einmal vor Jesus steht und Jesus sagt, du hattest gar keinen echten Glauben. Der will uns zeigen, was ist echter Glaube. Ich möchte uns gleich den Predigttext lesen, aber vorher will ich dich ermutigen, lass diese Worte mal an dich ran. Hör das mal für dich ganz persönlich und frag dich, habe ich den echten Glauben? Das kannst du ganz entspannt tun. Das Schlimmste, was dir heute passieren kann, ist, dass du durch diesen Text gezeigt bekommst, mein Glaube ist noch nicht echt. Und dann kann das heute der Startschuss sein, der Startpunkt für ein Leben mit einem echten Glauben, mit einem echten Vertrauen auf Jesus als Herrn und Retter. Und wenn du das hörst und sagst, ja, ich habe diesen echten Glauben schon, dann darfst du dich bestärken, dann darfst du dich ermutigen, diesen Glauben auszuleben, nach deinem Glauben zu handeln, immer mehr. Das wünsche ich uns. Ich lese den Text und danach möchte ich beten, dass Gott wirklich uns das aufschließt. Jakobus 2, Abvers 14. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es uns die Wahrheit zeigt, dass es uns herausfordert, dass du uns da überführst und uns auf den richtigen Weg bringst. Wir wollen beten, Herr, dass wir dieses Wort verstehen, was sehr herausfordernd ist, was auch so leicht missverstanden werden kann. Herr, mach es uns verständlich. Zeig uns, wo wir sind auf dem Weg mit dir, ob wir echten Glauben haben oder noch Toten. Wir beten für jeden, der diesen echten Glauben noch nicht hat, dass er das heute versteht und doch zum echten Glauben kommen darf und dass du uns ermutigst, wenn wir im Glauben leben, diesen Glauben auch auszuleben, Werke zu tun, zu deiner Ehre. Amen. Ja, Jakobus leitet diesen Abschnitt ein mit zwei Fragen. Die sind ganz wichtig, um den ganzen Abschnitt zu verstehen. Vers 14. Da fragt er: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Das ist ganz deutlich. Er will den falschen Glauben vom echten Glauben unterscheiden. Er will uns deutlich machen, wie sieht eigentlich echter Glaube aus? Er will Menschen gewinnen, die zwar sagen, ich glaube an Gott, die vielleicht sogar sagen, ich glaube an Jesus, die vielleicht sogar sagen, ich glaube, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat, aber die überhaupt nicht so leben, als würden sie Jesus wirklich glauben und ihn wirklich kennen. Wir haben bis hierher schon einige Abschnitte studiert. Wir haben gesehen, was für Themen er da anspricht. Er redet über Menschen, die zum Beispiel jeder Versuchung nachgehen, überhaupt nicht kämpfen. Ihr habt das Bild vor Augen, diese Weggabelungen, und die immer an der Weggabelung ihren eigenen Weg gehen, niemals Gottes Weg. Menschen, die Gottes Wort vielleicht hören, aber sie handeln nicht danach. Sie reden immer noch wie Menschen, die Gott nicht kennen. Sie werten zum Beispiel andere ständig ab und machen sich besser, als sie sind, als Lebenshaltung. Sie sagen zwar, ich habe Gottes Barmherzigkeit erlebt, ich habe seine Gnade angenommen, aber mit anderen Menschen sind sie furchtbar unbarmherzig, ganz grundsätzlich. Keine Gnade für andere, ich nehme die Gnade an, aber ich gebe sie nicht weiter. Solche Menschen. Und jetzt bindet er hier die Fäden zusammen und er bringt einige Beispiele dafür, dass so ein Glaube, der keine Werke hat, nicht selig machen kann. Darum geht's. Vers 14, schaut mal. Er sagt, kann denn der Glaube ihn selig machen? Auf die Betonung kommt's an. Der Glaube, ein Glaube ohne Werke, kann denn der selig machen? Kann der retten? Und er gibt uns einige Beispiele, weil er sich Sorgen macht, dass es Menschen geben könnte in der Gemeinde, deren Glaube ein reines Lippenbekenntnis ist. Nur so dahingesagt, ohne Konsequenzen für den Alltag. Er gibt uns zwei negative Beispiele, Verse 15 bis 20, und zwei positive Beispiele von Glaubensvorbildern in den Versen 21 bis 26. Das erste Beispiel ist ein negatives Beispiel. Er sagt, stell dir eine Situation vor aus dem Gemeindeleben. Lese uns das auch nochmal ab Vers 15. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Das ist total anschaulich, oder? Stell dir vor, du bist dieser Bruder oder du bist diese Schwester, die eine Not hat. Und du kommst in die Gemeinde und da ist jemand, der dir helfen könnte. Du hast Hunger, du brauchst was zu essen, du hast keine Klamotten, du brauchst Kleidung. Und da ist jemand, der ist reich, der könnte dir helfen. Und alles, was der dir sagt, sind ein paar warme Worte. Gott segne dich. Geh in Frieden, du wirst Kleidung finden, du wirst satt werden, verlass dich drauf, der Herr sei mit dir. Das ist ein Schlag ins Gesicht, oder? Das ist heuchlerisch. Das klingt so warm, das klingt so freundlich, aber das ist doch nichts, was dir helfen kann in deiner Not. Das ist doch überhaupt nichts, was dein Problem löst, jetzt ein paar warme Worte gesagt zu bekommen, von jemand, der helfen kann, darum geht's. Jemand, der das Geld hätte, jemand, der die Mittel hat. Das ist das Bild, was Jakobus gebraucht für einen Glauben ohne Werke. Er sagt, das ist tot. Das bringt doch nichts. Er verwendet es erstmal als ein Beispiel, aber er nimmt ganz bewusst dieses Beispiel, weil wir das in der Bibel überall sehen, dass sich echter, lebendiger Glaube in Nächstenliebe zeigt. Es ist kein Zufall, dass er dieses Beispiel nimmt. Echter, lebendiger Glaube, der zeigt sich darin, dass wir anderen Gutes tun. Die Bibel ist voll von Aufrufen davon. Nur einer aus Galater 6, wo Paulus sagt, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. allermeist an den Glaubensgenossen. Also zuallererst in der Gemeinde. Wir sollen einander lieben, ganz praktisch. Nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern einander helfen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wird sich dein Glaube darin ausdrücken, dass du das auf dem Herzen hast, für andere da zu sein, ihnen zu helfen. Ich bin als Pastor dieser Gemeinde wirklich dankbar, dass ich das an so vielen Ecken und Enden sehen darf, dass dieser Glaube praktisch wird bei uns. Ich denke an Geschwister, die sich ganz praktisch helfen, bei der Autoreparatur, beim Umzug, die einander Essen kochen, das die Mütter machen das in dieser Gemeinde, dass sie, wenn ein Baby kommt, dann bekochen die Eltern und helfen so. Es gibt Geschwister, die Geld spenden. Wir haben eine Unterstützungskasse, wo wir sammeln für Geschwister, die finanzielle Not haben, damit wir denen nicht sagen, Gott segne dich, sei gesättigt, fühl dich warm, sondern wir können wirklich konkret helfen. Es gibt Geschwister, die andere besuchen, die andere anrufen, die ermutigen, die mit ihnen die Bibel lesen, die für sie beten. Das ist manchmal das Praktische, was du tun kannst. Wirklich hinhören, für die Seele sorgen. Aber Nächstenliebe wird praktisch, der Glaube wird praktisch. Ist dir das wichtig? Ist dir das ganz persönlich wichtig, für andere da zu sein? Ihnen zu helfen mit dem, was Gott dir anvertraut hat, mit den Gaben, die er dir geschenkt hat? Liebst du deine Glaubensgeschwister in der Gemeinde praktisch? Wie tust du das? Es muss keiner die Welt retten, darum geht es nicht. Niemand kann für alle da sein, das ist klar, das weiß auch der Jakobus. Keiner muss für 400 Geschwister in der Gemeinde sorgen. Aber wo wird das in deinem Leben praktisch? Wo sieht man das, dass Nächstenliebe dir ein Anliegen ist? Wenn das in deinem Leben keine Rolle spielt, wenn es dir nicht wichtig ist, wenn halt der Sonntag einfach so ein Tag ist, wo man so ein bisschen sich was Gutes tut, mal einen Gottesdienst erlebt und dann wieder geht und Nächstenliebe spielt keine Rolle, dann kann es sein, dass dein Glaube noch nicht echt ist, dass er tot ist. Jakobus geht noch einen Schritt weiter und er tritt ein in so ein fiktives Gespräch ab Vers 18. Er sagt, es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Das ist ein bisschen schwierig in der Übersetzung zu sehen, also wie verläuft dieses Gespräch, wer redet wann, wer sagt was, aber ich glaube, es ist wirklich vom Kontext her und auch von der Grammatik, wenn man das sieht, ist, hier endet das, was der jemand sagt. Der kommt und sagt, du hast Glauben und ich habe Werke. Und der Jakobus antwortet diesem jemand, der kommt, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Also der Typ, der da kommt, der sagt, weißt du, man kann das doch trennen. Also es gibt einfach die einen, die haben Glauben und die anderen, die haben Werke. Der eine ist mehr so der Kopfmensch, der sitzt an seinem Schreibtisch und der liest Dogmatikbücher und der weiß alles über Gottes Heilsplan und der kann dir alles über Jesus erzählen und wie das genau funktioniert, dass sein Opfer dich wirklich rettet und so. Das ist der Kopfmensch. Und der andere ist halt der Praktiker. Der zeigt das, der tut Werke der Nächstenliebe. Jakobus sagt, was für ein Blödsinn. Wie willst du denn einen Glauben am Schreibtisch zeigen? Dass du einfach ein paar Dinge weißt aus der Bibel, dass du die Dogmatikbücher gut kennst. Wie sieht man denn, dass du das wirklich glaubst? Er schreit zwischen den Zeilen, das geht gar nicht. Du brauchst Werke, um den Glauben sichtbar zu machen, dass du Gott wirklich kennst. Anders kann das nicht sichtbar werden. Und er verwendet ein zweites Beispiel. Er sagt, das ist sehr herausfordernd, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel oder auch die Dämonen, die glauben es auch und zittern. Es ist ganz schön anstößig, dass er so einen Glauben ohne Werke mit dem Dämonenglauben vergleicht, mit der Art und Weise, wie die Teufel glauben. Aber warum macht er das? Weil die Dämonen in einer gewissen Weise gute Theologen sind. Die Dämonen, die wissen ganz viel über Gott. Die wissen mehr über Gott als viele unserer Zeitgenossen hier in Deutschland. Die Dämonen wissen, dass Gott einer ist. Die wissen das, was Israel bekannt hat. Höre Israel, der Herr unser Gott ist einer. Die Dämonen wissen ganz genau Bescheid. Und die kennen auch Jesus gut. In den Evangelien, da gibt es Berichte, wie Jesus Menschen begegnet, die von Dämonen besessen sind. Wie die Apostel Menschen begegnen, die dämonisiert sind. Und diese Dämonen, die offenbaren immer wieder, die kennen Jesus, die kennen seine Macht. Die zittern, die schreien teilweise. Die betteln und flehen, dass er ihnen noch einen Ausweg gibt, dass sie weiterleben können, aber sie zittern, weil sie ihn doch nicht als ihren Herrn anerkennen. Es hat mal einer gesagt, im Reich der Dämonen gibt es keine Atheisten. Die Dämonen, sie kennen Gott, aber sie zittern. Und Jakobus will uns warnen, er will uns sagen, rettender Glaube ist nicht, ein paar biblische Lehren zu kennen oder zu bekennen. Du kannst zentrale Dinge über Gott wissen, wie die Dämonen. Die Dämonen wissen auch, was am Kreuz passiert ist. Du kannst das Evangelium kennen und keinen echten Glauben haben. Der Echtheitstest ist nicht, was du weißt oder was du sagst, sondern was du tust. Zeigt sich dein Glaube darin, wie du lebst? Glaubst du wahre Dinge über Gott, aber es hat sich nichts verändert? So ein Glaube bringt nichts. So ein Glaube ist Dämonenglaube. Jakobus ringt um uns. Er will nicht, dass wir einen Dämonenglauben haben. Einen falschen Glauben, der nicht retten kann. Er sagt in Vers 20, willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Der beschimpft den nicht, aber er ringt um ihn. Du törichter Mensch, wie kannst du nur glauben, dass man das trennen kann? Das praktische Leben vom Glauben, das kann man nicht trennen. Sieh es doch ein, du törichter Mensch. Und er gibt zwei positive Beispiele. Ab Vers 21. Er sagt, wir sehen das doch bei allen Glaubensvorbildern. Wenn wir ins Alte Testament schauen, wir sehen doch, wie sich ihr Glaube immer im Alltag, im Leben gezeigt hat, dass sie nach ihrem Glauben gehandelt haben, dass sie danach gelebt haben. Nimmt ein sehr erwartbares Beispiel, kann man sagen, der Abraham, der Glaubensvater Abraham, das ist jemand, an dem man das wunderbar zeigen kann. Und dann nimmt er ein sehr untypisches Beispiel, die hätten wir wahrscheinlich nicht als erstes erwartet, er nimmt die Rahab, die Hure Rahab, eine Kanaaniterin, keine aus dem Volk Israel, eine Hure, er betont das sogar, also ein zweifelhafter Ruf. Aber die hat es verstanden, dass der Glaube Werke braucht. Schauen wir zuerst auf den Abraham. Vers 21. Jakobus fragt, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Und das ist jetzt ein Vers, der ist sehr missverstanden worden. Also da haben Leute schon gesagt, die haben das gelesen, haben dann gesagt, den Jakobus, den müssen wir aus der Bibel rausschmeißen. Das ist doch Werkegerechtigkeit, was der Jakobus lehrt. Das klingt auch so, oder? Das klingt nach Werkegerechtigkeit. Du musst etwas tun, damit Gott dich annimmt. Du musst dir seine Annahme verdienen, streng dich an. Klingt so, oder? Aber denk nochmal an den Vers 14 zurück. Was ist das Thema? Um was geht es ihm in diesem Abschnitt? Geht es ihm darum zu sagen, wie du gerettet wirst? Nein, es geht ihm darum, wie der Glaube aussieht, der rettet. Es geht ihm nicht darum, dir den Weg zu zeigen, wie du Gottes Annahme bekommst. Es geht ihm darum zu zeigen, wie sieht denn der Glaube aus, der das ausdrückt. Und er sagt, beim Abraham siehst du so einen Glauben. Sein rettender Glaube zeigte sich darin, dass er gehorchte. Gott forderte ihn auf, Isaak zu opfern. Wir haben das gerade in der Textlesung gehört, eine wirklich schwierige Geschichte. Also Isaak ist der Sohn der Verheißung, der Sohn, auf den Abraham so lange gewartet hatte. Und dann bekommt er diesen Sohn, ein Wunder, die Abraham und Sarah, die sind schon ganz alt und Gott tut dieses Wunder und er schenkt ihnen noch das Kind. Und dann sagt Gott, jetzt töte Isaak auf dem Altar. Ganz schwer zu verstehen. Warum will Gott das? Aber Abraham kennt seinen Gott. Und er weiß, wenn Gott das von ihm fordert, dann hat das einen Grund und er vertraut ihm. Und er packt den Esel und er packt den Isaak und sie ziehen los und er geht diesen Weg, vielleicht mit ganz vielen Fragezeichen, was soll das, was ist hier los, aber er geht diesen Weg im Vertrauen, weil er weiß, das hat seinen Grund. Gott weiß, was er damit vorhat. Und der Hebräerbrief, der sagt uns sogar noch mehr darüber, was in dem Abraham vorgegangen ist, warum er losgehen konnte. Hebräer 11, 17 bis 19, da heißt es, durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Ist losgegangen, obwohl er wusste, der Isaak, das soll der sein, der Nachkomme, der durch den meine Nachfahren unzählig werden wie die Sterne. Er ist losgegangen und jetzt kommt's, ganz entscheidend, Vers 19. Er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Deshalb ist er losgegangen. Der wusste, vielleicht muss ich den Isaak wirklich auf dem Altar töten, aber wenn ich das tun muss, ich habe die Verheißung Gottes, ich weiß, Isaak ist der Nachfahre, dann wird Gott ihn auch von den Toten wieder auferwecken. Was für ein Glaube. Was für ein Glaube. Er geht los in dieser Gewissheit, Gott wird, dann wird er ein Wunder tun, dann wird er eingreifen. Der Punkt ist, dieses Vertrauen wurde erst sichtbar, weil er losgegangen ist. Dieses Vertrauen, das kann er nicht auf der Couch beweisen. Kann nicht zu Hause sitzen und sagen, Gott, ich weiß, dass du die Toten auferwecken kannst. Ich glaube dir, ich vertraue dir so sehr. Er musste losziehen. Und damit zeigt er, dass er wirklich Gott vertraut. Und jetzt musst du aufpassen, was Jakobus hier nicht sagt und was wir leicht missverstehen können. Er sagt nicht, dass Abraham sich dadurch Gottes Liebe und seine Annahme verdient hat. Jakobus kannte die Heiligen Schriften, das ganze Alte Testament gekannt. Der weiß auch, wie das beim Abraham gelaufen ist. Und ihr wisst es vielleicht auch. Es ging nicht los in Genesis 22 mit diesem Opfer, sondern es geht früher los, Genesis 12, wo Gott zu Abraham kommt und ihn auserwählt und ihm Verheißungen gibt. Kapitel 15, wo Gott diese Verheißungen wiederholt, bestätigt und wo Abraham sagt, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich vertraue, dass deine Verheißungen wahr sind. Und dann heißt es da, wie Jakobus auch zitiert, Abraham vertraute Gott, er glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er wurde gerecht durch seinen Glauben an Gott. Und der Glaube hat sich gezeigt, dass er wirklich vertraut darin, wie er dann gelebt hat. Das ist ganz wichtig, die Tat, die Werke, sie kamen aus dem Vertrauen auf Gott, waren eine Folge der Erwählung, waren eine Folge, dass Gott zuerst zu ihm kam und ihn ausgewählt hat. Der Glaube hat es sichtbar gemacht. Also seine Taten haben den Glauben sichtbar gemacht, so muss man sagen. Und Jakobus sagt, deshalb, weil Abraham losgegangen ist, wird er auch Freund Gottes genannt. Das getan, was Gott gefällt, er hat sein Vertrauen gezeigt, wie ein Freund sein Vertrauen zeigt, wenn er dich unterstützt, wenn er dir hilft, seine Freundschaft beweist. Wie, man kann sagen, zum Beispiel in einer Ehe, die Liebe sich ja nicht darin zeigt, dass ich ein paar Lippenbekenntnisse abgebe und sage, oh Schatz, ich liebe dich so sehr, sondern ich muss es zeigen. Wird es sichtbar an der Art, wie ich lebe. Beim Abraham wurde das sichtbar. Und in Vers 24 zieht Jakobus das Fazit, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Der Vers ist der wichtigste Vers, wo Leute sagen, also jetzt hat er wirklich den Bogen überspannt, jetzt müssen wir Jakobus aus der Bibel schmeißen, weil haben wir nicht den Römerbrief gelesen? Römer 3, 28, wo es heißt von Paulus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Paulus, du wirst gerecht durch Glauben allein. Jakobus, nicht durch Glauben allein. Ich hoffe, dass ihr mittlerweile seht, dass das unterschiedliche Themen sind, von denen sie reden. Paulus fragt, was rettet? Allein der Glaube. Jakobus fragt, welcher Glaube rettet? Allein der Glaube, der sich in Taten zeigt. Und so ist es auch gemeint in dem Vers 24. Glaube allein, das meint hier nicht Glaube allein der rettende Glaube, sondern Glaube ohne Werke. Glaube allein in Vers 24 heißt Glaube ohne Werke. Der unechte Glaube, der nutzlose Glaube, der tote Glaube. Und er zeigt das an noch einem zweiten Beispiel in Vers 25. Da bringt er jetzt die Rahab ins Spiel, von der wir in Buch Josua lesen. Die lebte in Jericho, war dort eine Prostituierte und sie versteckte zwei jüdische Kundschafter bei sich, die dort die Stadt ausspionierten, und sie hat ihnen Schutz gegeben und verhalf ihnen dann auch zur Flucht. Diese Rahab, die hat erkannt, wer Gott wirklich ist und dass er auf der Seite von Israel stand. In Josua 2, 9 bis 11 sagt sie zu diesen Kundschaftern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, also über die ganze Stadt. Alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen, der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr ihnen, an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und auf der Erde. Mächtiges Bekenntnis, was sie da hat. Aber das ist spannend, weil sie sagt, in der ganzen Stadt zittern die Menschen. Die haben das gehört, die haben gesehen, was Gott für euer Volk getan hat, für Israel getan hat. Die haben diese Machttaten Gottes gesehen, aber die haben auch nur Dämonenglauben. Es bringt sie nicht dazu, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden, sondern sie zittern. Und zitternd halten sie aber immer noch die Schilde hoch und die Schwerter gegen Israel. Und sie kämpfen weiter wie die Löwen und wissen doch, dass dieser Kampf aussichtslos ist. Die haben Gott erkannt und doch nicht erkannt, dort in Jericho. Ganz anders die Rahab. Die sagt, wenn Gott der wahre Gott ist, dann will ich auf seiner Seite stehen. Dann lasse ich das Schild, dann lasse ich das Schwert fallen, dann kapituliere ich, dann unterstütze ich seine Leute. Dann verstecke ich die Kundschafter bei mir, dann helfe ich denen zur Flucht. Und das war gefährlich. Wäre sie erwischt worden, ganz sicher hätte man sie gleich einen Kopf kürzer gemacht. Aber die wusste, Gott ist auf ihrer Seite, ich kann die nicht bekämpfen. Und ihr Glaube zeigt sich worin? In ihren Taten. Dass es sie versteckt, dass sie ihnen hilft. Jakobus schließt das, zieht immer wieder das Fazit. Nach jedem Beispiel kommt ein Fazit und jetzt Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ganz einfaches Bild, ein Leib ohne Geist, tot. Glaube ohne Werke, tot. Jetzt kannst du dich fragen, ist der Jakobus zu radikal? Ist es nicht doch ein bisschen so, dass er die Werke wichtiger macht, als sie eigentlich sind? Jakobus macht nichts, was Jesus nicht vor ihm getan hat. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jesus hat Werke gepredigt. Nicht als Weg zur Rettung, ganz sicher nicht. Aber als eine Folge, als ein Zeichen eines echten Glaubens, das wir ihn wirklich kennen. Jesus hat Werke gepredigt. Geh in das Johannesevangelium, Johannes 15, Vers 14. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Willen tut, wenn ihr den Willen des Vaters tut. Dann seid ihr meine Freunde. Abraham war ein Freund Gottes, weil er den Willen des Vaters getan hat. Wir sind Freunde Gottes, Freunde Jesu, wenn wir seinen Willen tun. Daran zeigt sich, dass wir ihn kennen. Und zwei Verse weiter sagt Jesus, warum wir überhaupt diesen Willen tun können. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wir können die Frucht bringen, weil Jesus uns erwählt, weil er uns ruft, weil er uns Glauben schenkt, aber das Zeichen ist Frucht. Du kannst Glaube nicht von Werken trennen. Jesus tut das nicht, Jakobus tut das nicht, die Bibel tut es nicht. Es gehört zwingend zusammen. Werke sind immer die Frucht. Es gibt nicht das eine oder das ohne das andere. Die Reformatoren, die haben diesen Gedanken geprägt, die haben gesagt, wir werden gerettet aus Glauben allein. Aber rettender Glaube bleibt niemals allein. Das ist genau die Botschaft. Das predigt Jakobus hier mit so vielen Beispielen. Der hämmert das richtig rein, dass wir es doch verstehen, dass wir es sehen. Und er stellt dir und mir die Frage, hast du so einen Glauben? Echten Glauben, lebendigen Glauben, rettenden Glauben. Es geht nicht darum, dass du das schon perfekt lebst. Da können wir alle nach Hause gehen. Abraham hat auch nicht perfekt nach seinem Glauben gelebt. Es sind sogar einige Punkte in seinem Leben, wo er richtig dem Zweifel gemäß gehandelt hat. Überhaupt nicht so wie ein Freund Gottes. Zum Beispiel, als der Nachkomme nicht kam und Abraham dachte, er muss Gott auf die Sprünge helfen und dann ein Kind mit seiner Magd gezeugt hat. Das war nicht im Glauben, es war Unglaube. Und das musst du hören, wenn du Angst hast, dass deine Werke nicht gut genug sind. Wenn du jetzt zitterst und sagst, ja, habe ich überhaupt so einen rettenden Glauben? Womöglich hast du den, dass du ungehorsam bist, dass du Dinge noch nicht so tust, wie sie Gott gefallen, heißt noch nicht, dass du keinen rettenden Glauben hast. Wenn du dich wirklich danach sehnst, dein Leben für Gott zu leben, aber immer wieder frustriert bist und feststellen musst, ich bin ja immer noch so zornig, ich bin ja immer noch so faul, ich tue ja immer noch vieles nicht so, wie es Gott gefällt, dann kannst du dich das fragen, meint Jakobus hier mich? Meint er meinen Glauben? Aber möchte ich ermutigen, geh mal ins Gebet, frag Gott, Herr, wo hast du schon Frucht hervorgebracht in meinem Leben? Darf ich das sehen? Kannst du mir was davon zeigen? Kannst du mir Beweise geben, dass mein Glaube rettender Glaube ist? Wo ist Frucht schon entstanden? Und wenn du das nicht sehen kannst, dann frag jemand anders in der Gemeinde, frag einen Bruder, frag eine Schwester, siehst du das in meinem Leben? Kannst du mir helfen, das mehr zu erkennen, wo da schon Frucht ist? Und du darfst Gott darum bitten, dass er mehr Frucht bringt, dass er dich verändert mehr und mehr. Aber wenn du Frucht erkennen darfst, wenn andere dir helfen, Frucht zu erkennen, dann darfst du dir sicher sein, der Glaube ist lebendig. Es ist wie bei Obstbäumen im Garten. Wenn da Früchte dran sind, sind die lebendig. Und wenn da nur zwei Äpfel hängen, ist der Baum lebendig. Abrahams Glaube war nicht perfekt, aber er hatte Werke, hatte große Werke des Glaubens. Und das musst du hören, wenn du denkst, es käme nicht auf die Werke an. Das mit den Werken ist wirklich egal. Wenn du das denkst, dann hör auf diesen Text, weil die ganze Botschaft ist, es ist nicht egal. Es kommt auf deine Werke an. Und wenn du Zweifel hast, wo du stehst, dann will ich dich ermutigen, geh dem nach. Das ist viel zu wichtig. Hör nochmal auf Jesus. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden eingehen in das Himmelreich. Es ist wichtig, dem nachzugehen. Habe ich den echten Glauben, rettenden Glauben, von dem Jakobus hier redet? Habe ich das? Und wie damals in der Gemeinde, so kann das auch heute sein, dass jemand sagt, nein, diesen Glauben, den habe ich noch nicht. Ich vertraue Gott noch nicht so, dass sich das irgendwo in meinem Leben zeigt. Und dann ist dein erster Schritt nicht, dass du jetzt anfängst, gute Dinge zu tun. Dass du anfängst, Nächstenliebe zu üben. Dass du anfängst, hart an dir zu arbeiten. Das ist nicht dein nächster Schritt, wenn du diesen rettenden Glauben noch nicht hast, sondern dein nächster Schritt ist, dass du dahin gehst. Dass du nach Golgatha gehst, dass du ans Kreuz gehst und staunst und siehst, was Jesus für dich getan hat. Dass du erkennst, deine Werke, die können dich nicht retten, niemals. Aber sein Werk, das kann dich retten. Dass er sein Leben gegeben hat, dass er sich hingegeben hat aus Liebe auch für dich, sein Leben gegeben hat. Das wissen viele in unserer Gemeinde, wissen das, haben das alle schon mal gehört, die schon mal hier waren, haben das Evangelium schon mal gehört, aber es kann sein, dass du das hörst und nicht glaubst. Geh zum Kreuz, da fängt alles an. Erkenne die Liebe des Vaters, erkenne die Retterliebe Gottes und nimm diese Liebe ganz persönlich an. Sag, Jesus, du sollst auch mein Herr sein. Ich will es glauben. Das wird dein Leben auf den Kopf stellen. Das revolutioniert alles. Du wirst anders leben wollen, wenn du das glaubst. Du wirst dich fragen, was hat mir denn Gott zu sagen in diesem großen Buch? Was ist sein Wille für mich? Was soll ich tun? Wie kann denn Liebe praktisch werden in meinem Leben? Wie kann ich ihn mehr lieben? Das sind alles Fragen, die aus diesem Glauben kommen. Und es fängt an am Kreuz. Du musst erkennen, dass dieser Wille gut ist, dass das nicht was ist, womit er uns knechtet und womit er uns ein paar Steine in den Weg legt und uns das Leben schwieriger macht, was eh schon schwierig genug ist. Wir sehen, das ist der beste Weg, den man gehen kann, dem Herrn hinterher, in Jesus Spuren. Und ihr Lieben, das gilt für uns alle. Das gilt nicht nur für die, die noch gar keinen rettenden Glauben haben, dass das anfängt am Kreuz. Das gilt auch für die, die das schon glauben, vielleicht schon lange glauben. Unsere Werke, die fangen an am Kreuz, dass wir staunen über Gottes Liebe und aus dieser Liebe bewegt anders leben. Ihm vertrauen, der uns den größten Vertrauen, also der uns gezeigt hat, ihm kann man vertrauen. Das Kreuz ist der Beweis, dass das uns verändert. Dass das uns neu ausrichtet und so ein Leben, Werke aus dieser Motivation heraus, die sind niemals gesetzlich. Es ist keine Werkgerechtigkeit. Das zeigt, dass wir Gott wirklich kennen und dass wir ihn sehr lieb haben. Echter lebendiger Glaube, der zeigt sich immer in einem neuen, in einem veränderten Leben. Wir werden gerettet durch Glauben allein, durch Glauben an Jesus Christus. Aber rettender Glaube bleibt niemals allein. Und Vater, wir wollen dir danken für das Kreuz. Wir wollen dir danken, dass Jesus das Werk getan hat, das keiner von uns tun kann. Wir können uns nicht unsere Annahme bei dir verdienen. Und wir danken dir für das Evangelium, dass wir das auch nicht müssen. Dass du unser größtes Problem gelöst hast, Herr. Vater, du siehst unser Leben, du siehst, wie unperfekt unser Glaube ist, wie wenig das sich noch oft zeigt im Leben. Wir beten um Frucht. Wir beten, dass uns deine Barmherzigkeit barmherzig macht. Dass wir darin wachsen, in der Gemeinde liebevoll miteinander zu sein, nicht schlecht übereinander zu reden, nicht mal schlecht übereinander zu denken, einander zu helfen, einander zu unterstützen, auch da, wo wir Glaubenskämpfe haben, füreinander da zu sein. Vater, wir beten für die, die diesen Glauben noch nicht haben, Herr, dass du doch sie erleuchtest, dass sie wirklich erkennen dürfen, Jesus ist auch für sie am Kreuz gestorben. Herr, und dass du auch ihnen rettenden Glauben schenkst, der dann sich im ganzen Leben entfalten und ausdrücken darf. Danke, Herr, dass das alles von dir kommt, dass du das durch deinen Geist wirkst, dass du uns berufst, dass du uns annimmst und dass du uns veränderst mehr und mehr. Und wir beten, Herr, dass wir das als was Gutes erkennen und dass wir darin wachsen, mit Freude deinen Willen zu suchen und zu tun. In Jesu Namen. Amen.